Guten Morgen. So, das war der Test aufs Exempel. Ich bin noch ein bisschen hier am Reinkommen. Schön, dass ihr da geblieben seid. Das war der Satz, den ich vorhin von mir gegeben habe, so halblaut hier, nachdem so riese Bande an Kinder runtergeht in ihr Programm. Richtig gut. Zu Beginn möchte ich mit uns beten. Jesus, wir haben dir das zugesungen, warum du unsere Hoffnung bist. Und wir brauchen dich. Dein Tod, deine Auferstehung, die alles verändert haben, die uns wieder zurückbringen in die Familie des Vaters. Und dich brauchen wir Tag für Tag, mitten in dem Persönlichen, was los ist, mitten in dem, was in unserem Land und in dieser Welt los ist. Wir brauchen dich. Und so bitte ich dich darum, dass du auch diesen Gottesdienst gebrauchst, um uns zu begegnen, dass du durch die Lieder, durch das Miteinander, durch die Bibel das tust, was du heute vorhast. Und dass wir erleben, wie du präsent bist, wie du hier wirksam bist in diesem Raum. Sowohl bei uns Erwachsenen hier oben, als auch bei den Kindern unten. Amen. So, 2 Wochen ist sie jetzt alt. So gerade so, ne? Bundestagswahl. Hier, für alle, die es noch so in Erinnerung haben, kommt gleich hier mal die Geschichte, was so rausgekommen ist. Hier so von der Tagesschau mal das vorläufige, wahrscheinlich jetzt mehr oder weniger auch endgültige Ergebnis. Und die Reaktionen drauf sind große Begeisterungsstürme. Ja, genau. Irgendwie super, super. Nee, eben eher nicht. Irgendwie ist so eine sehr, sehr gemischte Tüte an Reaktionen, was da so rauskommen ist. Manche sind doch halbwegs froh, die haben vielleicht mehr erhofft. Aber ja, man nimmt es halt mal so, mal gucken, was draus wird. Andere haben immer noch Sorgenfalten auf der Stirn und vielleicht gerade jeden Tag ein paar mehr. Vielleicht kann es aber genauso sein, du bist enttäuscht. Es gibt ganz super unterschiedliche Reaktionen auf das, was vor 2 Wochen war. Aber wie gesagt, so gerade so ein bisschen ironisch angedeutet, die große Begeisterung bleibt aus. Und vielleicht so in diesem ganzen Hin und Her spürst du auch unterschiedliche Reaktionen hier in der Gemeinde bei den Leuten. 2 Amerikaner haben ein bemerkenswertes, kurzes, kleines Buch geschrieben unter dem Titel Wie liebt man Gemeindeglieder, die ganz unterschiedliche, ganz andere politischen Ansichten haben. Jonathan Lehman, Andy Nasselli. Und sie beginnen mit dieser Frage, warum werden wir bei politischen Differenzen skeptisch oder wütend auf andere Gemeindemitglieder? Na? Wenn du voneinander spürst, der wählt anders. Vielleicht hier so ganz latent unterschwellig oder vielleicht auch mal sehr offensichtlich. Bei Ihnen hier jenseits des Atlantiks ist das noch mal viel, viel schwieriger. Das ist fast gar ein Kulturkrieg. Vielleicht nicht nur fast gar, vielleicht ist es wirklich einer. Bei uns läuft es sehr unterschwellig manchmal. Und doch passiert auch das, dass so aus dem eigentlich entspannten Gespräch im Foyer oder hier im Hauskreisabend dann doch ganz unerwartet irgendwie intensiv und kontrovers eine Situation entsteht, wo du merkst, wow, da gehen Ansichten politischer Art sehr weit auseinander. Und du gehst vielleicht ein bisschen irritiert, vielleicht mit einem Grummeln im Bauch heim und fragst dich, wie kann man Christ sein und so wilde politische Ansichten haben. Wie kann man Christ sein und so wilde politischen Ansichten haben? Darum geht es heute in dieser Einheit, vorletzten Einheit aus der Reihe Bibel, Bundestag und Bauchgefühl. Was hat mein Glaube mit Politik zu tun? Wir machen das gemeinsam mit den Ehningern, mit den Dagersheimern, teilweise auch mit den Schöneichern. Und es geht immer um diese Frage, wie gehört das zusammen? Wie haben Glaube und Politik irgendwas miteinander zu tun oder auch wiederum gar nicht. Und wie gesagt, die 3 Bs sind nicht nur gewählt, weil Alliterationen hier jedes Mal der gleiche Anfangsbuchstabe cool ist und wir sind Böblinger, BB, ne? Wir haben es dauernd mit den Bs, Baustelle, 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 Böblinger, Baustelle, Baustelle und so weiter. Das 3. B mit dem Bauchgefühl ist eben auch mit drin, weil ja doch einiges rund um diesen spannenden Themenzusammenhang ja doch auch über deinen und meinen Bauch entschieden wird. Was finde ich einfach intuitiv richtig oder gut? Und wo braucht es, dass dich und mich Jesus mit seinen Worten nochmal richtig herausfordert und vielleicht eine begründete Richtung gibt, die vielleicht nochmal ganz anders ist. Wir haben schon ein bisschen Strecke hinter uns. Wir hatten heute die vierte Einheit. Es ging in der ersten um das Gleichnis von Senfkorn, wo es darum geht, hey, Gottes Königreich funktioniert so ganz anders als unser politisches System. Carsten hat uns mit hineingenommen aus Jeremia 29 hier, wo es heißt, sucht das Beste der Stadt. Es ging am 23. Februar darum, hier der staatlichen Gewalt, der staatlichen Macht sich unterzuordnen. Und heute, vorletzte Einheit, geht es um die Einheit, nämlich trotz dieser unterschiedlichen politischen Ansichten. Und den Abschnitt, in den ich dich heute mitnehmen möchte, den findest du im Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Und bevor wir den lesen, ist es nochmal ganz geschickt zu wissen, wer sind die Leute, die das als erstes zu hören bekommen. Jetzt ist das Ding Ephesus, ja, es ist eine Stadt, der Brief ist nach den Leuten, nach der Gemeinde im Ort benannt. Hier ist ein Ort in der heutigen Türkei, an der Westküste. In meinem Kopf ist es immer nützlich, wenn man nochmal so eine Karte hat. Wo ist das jetzt nochmal? Das ist einer der Orte, an denen Paulus auf seiner Missionsreise war. Und in Ephesus ist es so, dass die Leute super, super unterschiedlich sind. Ja, jetzt werden wir erstmal gucken, wo war der Kerl überall, was kennt man davon. Ja, ist immer riskant, wenn man Leute eine Karte vor die Nase setzt, weil dann erstmal man sich orientieren muss, wo ist was. Und ja, mir geht's wie euch, muss ich sie wieder wegmachen, dass man das hier packt miteinander. So, komm. Ja, manchmal braucht es ein bisschen Fokus. In Ephesus war es so, dass die Leute super unterschiedlich waren. Zum einen, ein Teil von ihnen hatte eine jüdische Prägung mitgebracht. Und ein anderer Teil, je nach Bibelübersetzung heißt es, sie waren Heiden oder Griechen. Also Leute, die auf jeden Fall nicht jüdisch geprägt waren. Zwei Gruppen, die super unterschiedlich waren von ihrer Herkunft, von ihrer Einstellung und von ihren Werten. Da gab es super unterschiedliche Ansichten davon hier, was Glaube und was Gewissen ausmacht. Was darf man essen? Oder auch, welcher Feiertag muss eingehalten werden? Und da ging das hin und her. Auch eben mit diesem Motto, wie kannst du Christ sein und sowas machen? Das ist so mit eine Grundherausforderung, die sie dauernd erlebt haben. Auch politisch. Die eine hier mit jüdischem Hintergrund, die andere mit griechischem Hintergrund. Die haben durchaus ein sehr unterschiedlich gelagertes Verhältnis zum römischen Kaiser. Und es kommt zusammen. Immer, sobald sie sich treffen, am Sonntag im Gottesdienst oder unter der Woche beieinander sind, trifft es immer wieder aufeinander, diese Unterschiede. Und vielleicht eben auch ausdrücklich mit dieser Frage, wie kannst du bloß Christ sein und solche Überzeugungen haben? Das ist die Situation. Das sieht Paulus, das kriegt er mit von der Ferne. Und wie hilft man Leuten mit so unterschiedlichen Meinungen beieinander zu bleiben? Im Schwäbischen gibt es ja dann immer so diese kurze, herzhafte Aufforderung, möget euch, ja, also mögt euch einfach wieder. Probiert man ja manchmal bei den Kindern, teilweise hilfreich, teilweise, aber so, irgendwie braucht es ein bisschen mehr als ein intensiv gesprochen oder geschriebenes möget euch, ja. Und was Paulus an der Stelle in Epheser 4 macht, das lesen wir jetzt, wir überspringen nochmal die Karte und kommen zu diesem Abschnitt. Und da schreibt Paulus, ich bitte euch, als jemand, der in Haft ist, weil er zum Herrn gehört, führt euer Leben, sodass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat. Voller Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Und bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Frieden ist das Band, das euch alle zusammenhält. Ihr seid ein Leib und ein Geist lebt in euch. So ist es ja auch eine Hoffnung, zu der Gott euch berufen hat. Es gibt nur einen Herrn, den einen Glauben und die eine Taufe. Und ebenso gibt es nur den einen Gott, den Vater von uns allen. Er regiert über alle, wirkt durch alle und erfüllt alle. nochmal, wie hältst du so einen super unterschiedlichen Laden zusammen? Oder bringst sie wieder zusammen? Und so beginnt Paulus in diesem ersten, im ersten halben Satz einfach da damit. Führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat. Was ist eure gemeinsame Berufung? Bei Berufung geht es hier nicht irgendwie um unterschiedliche hier Situationen, wo der eine den Eindruck hat, es ist gut, dass ich Chirurg werde und es ist gut, dass der andere merkt hier, dass ich Metzger werde. Ja, machen in gewisser Weise, haben beide Berufe eine Überschneidung, aber andere Tätigkeitsfelder dann doch ein bisschen. Es geht nicht um Berufung im beruflichen Sinn, was sie für einen Job haben, sondern es geht darum, was Gott mit ihnen gemeinsam vorhat. Es geht um ihre Berufung in Gottes Familie hinein. Ein Stück weiter vorne, in Epheser 2, da beschreibt es Paulus. Epheser 2, die Verse 12 bis 18, schreibt er ihnen Folgendes. Denkt daran, dass ihr damals von Christus getrennt wart. Ihr habt nicht zu Israel gehört. Das sagt er denen, die griechischen Hintergrund haben. Und als Fremde galt für euch keiner der Bundesschlüsse, mit denen Gott sein Versprechen gab. Ohne Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Aber jetzt gehört ihr zu Christus Jesus. Ihr, die ihr einst fern wart, seid ihm nahe gekommen durch das Blut, das Christus vergossen hat. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat aus beiden, aus den Juden und aus den Völkern, ne, diesen Griechen, ein Ganzes gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die sie trennte. Er hat die Feindschaft zwischen ihnen beseitigt, indem er sein Leib hingab. So hat er das Gesetz aufgehoben mitsamt seinen Geboten und Vorschriften. Und in seiner Person hat er die beiden Teile zu einem neuen Menschen vereint und dadurch Friede gestiftet. Und zugleich hat er die beiden Teile durch seinen Tod am Kreuz als einen Leib mit Gott versöhnt. So hat er durch seinen Tod die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete Frieden. Frieden für euch in der Ferne, die griechischen Menschen, und Frieden für euch in der Nähe, jüdischen Menschen. Denn durch ihn haben wir beide in ein und demselben Geist Zugang zum Vater. So ganz knapp und kurz zusammengefasst, das ist, was Paulus sagt hier, was eure Berufung ist, dass es sagt, wir gehören zusammen, weil Gott uns verbunden hat. Das ist das, was er hier breit erklärt. Menschen außerhalb von Gottes Volk Israels, die waren früher von Gottes Familie ausgeschlossen. Aber Gott setzt alles in Bewegung, damit sie wieder ein Teil von Gottes Familie werden. Und er sagt, durch Jesus werden sowohl Menschen, die eine jüdische Prägung, einen jüdischen Hintergrund haben und Menschen, die einen griechischen Hintergrund haben, Leute effektiv wie du und ich, die nicht zu Gottes Volk gehört haben, gemeinsam Teil von Gottes Familie. Er sagt, Jesus ist unser Friede zwischen diesen beiden unterschiedlichen Gruppen und er ist auch unser Friede zwischen diesen Menschen und Gott. Jesus ist unser Friede. Es gibt eine ganz hochkomplexe mathematische Gleichung, um das hier einfach, was du gehört hast, darzustellen. Nämlich 1 plus 1 gibt 1. Punkt. Ja? Punkt in der Mathe-Geschichte. Ja. Meine Frau ist Grundschullehrerin. Ja, aber so, das ist die Rechnung, die Paulus hier aufmacht. 1 plus 1 ergibt hier 1. Das ist nicht nur vom Mathelehrer herausfordernd. Und doch ist es wahr, wir gehören zusammen, weil Gott uns verbunden hat. Ein Mensch, der das wunderbar auf den Punkt bringt, sprachlich, ist der sympathische Herr hier, der Michael Herbst, der das beschreibt, wir werden nicht durch große Anstrengung eins, wir sind eins. Wir fühlen uns nicht an guten Tagen nach schönen Liedern eins. Wir sind eins. Wir streben nicht an schlechten Tagen oder nach bösem Streit zurück zur Einheit. Wir sind immer noch eins. Eins sein, da spielt er ein bisschen mit den Worten, ist Vorgabe. nicht das Produkt. Wir sind eins. Ja, Einssein ist Vorgabe. Das ist vorher schon da. Es ist nicht irgendwas, das wir machen, das entsteht. Und jetzt klatscht diese Wirklichkeit aus Epheser 4 und aus dem, wie es jetzt beispielsweise Michael Herbst beschreibt, wahrscheinlich einfach immer wieder mit dem zusammen, was du ganz normal erlebst. Vielleicht bist du jemand, der ein sehr, sehr feines Gespür für Unterschiede hat. Dass dir schneller bewusst wird, wo du dich mit anderen Menschen unterscheidest, als das zu sehen, was euch miteinander verbindet. Vielleicht ist es eben so, dass du momentan diesen Unterschied ganz deutlich mit Leuten in der Gemeinde auch erlebst. In Ehingen gibt es ein Ehepaar, die sagen voneinander, wir sind so unterschiedlich, es ist, als wird Ordnungsamt auf Wanderzirkus treffen. Bei uns, sagt der Mann, trifft Ordnungsamt auf Wanderzirkus. Und so ist es durchaus möglich, dass du das auch in Gemeinde erlebst, dass du merkst, wow, wir zwei, wir sind unterschiedlich wie Tag und Nacht. Wir sind wie Wanderzirkus und Ordnungsamt. Und vielleicht gab es und gibt es auch schon so Momente, wo genau diese politische Geschichte, diese Ebene der Grund dafür war, dass du dir gedacht hast, wie kann der Kerl, wie kann diese Frau Christ sein und solche wilden Ansichten haben, so eine Partei unterstützen. Diese Erfahrungen sind da, die sind echt, die tun teilweise wahnsinnig weh. Und trotzdem kriegen wir von Paulus das so dick und fett und deutlich gesagt, wir gehören trotzdem zusammen, weil Gott uns verbunden hat. Weil das schon da ist. So geht er diesen Abschnitt weiter. Und deswegen, weil das eure Berufung ist, weil Gott euch verbunden hat, führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat. Voller Demut, Freundlichkeit und Geduld ertragt euch gegenseitig in Liebe. Und bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Frieden ist das Band, das euch alle zusammenhält. Die Einheit ist da, sagt er. Das ist schon da. Es ist umkämpft, aber sie ist da. Wir generieren sie nicht und trotzdem hat es was manchmal mit Mühe zu tun. Und dann nennt er einfach mal in Vers 2 hier so 4 so riesige, dicke, krasse christliche Begrifflichkeiten, so abstrakt, wie sie einfach mal so sind. Er sagt, das, was ihr braucht, ist Demut, ist Freundlichkeit, ist Geduld und dieses Ertragen in gegenseitiger Liebe, je nachdem. Das kriegt man von Paulus hier gesagt. Und vielleicht merkst du, dass dein innerer Reflex ein komplett anderer ist. Vielleicht ist dein innerer Reflex komplett anders und du denkst, was für ein Armleuchter. Der will Christ sein, aber er wählt die CDU oder die Grüne oder die AfD oder die Linke oder was auch immer. Wie kann man so verblendet, wie kann man so naiv sein? Und ist Wut nicht eigentlich auch ein heiliges Gefühl, um auf Ungerechtigkeit zu reagieren? Und habe ich nicht recht? Ich habe das Recht eigentlich doch, mich durchzusetzen und den anderen argumentativ zu erlegen und zu begraben. Und so funktioniert das an ganz viele Stellen in unserer polarisierten Welt. Und dann hier auf YouTube hier kurze Videos hier online gestellt sind von Alice Weidel, die hier im Bundestag die Ampel zerlegt, oder ein YouTuber mit dem Namen Rezo hier vor längerem schon hier so ein langes Video dreht zum Thema die Zerstörung der CDU, oder wenn du es feierst, dass ein Pastor auf eine zynische Art und Weise hier die Grünen zerlegt und zerpflückt. Es ist so, jede Mannschaft, jedes Lager hat so seine Champions, hier so die eine große Galionsfigur, hinter der sich alle versammeln und es feiern, wenn diese Galionsfigur hier die anderen zerpflückt, zerlegt, zerstört. Und eigentlich heftige und hässliche Worte, wenn du das denkst, wenn jemand oder etwas zerlegt, zerstört, zerpflückt wird, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Das ist ein menschlicher Reflex, der da ist. Und dann kommt Gott daher und sagt, Martin, ihr gehört zusammen, weil ich euch verbunden habe. Und das fordert mich persönlich heraus und vielleicht auch manchmal so ein Herz, das verletzt ist. Ein verletztes Herz aus einer Erfahrung raus sensibel ist. Und dann sagt Paulus, es geht um Demut, zu sagen, ich habe sehr konkrete und sehr gut begründbare Überzeugungen und die sind deutlich anders als deine, aber du bist mir wichtig und du bist mir wichtiger, als dass ich mich mit allen Mitteln durchsetze. Und vielleicht schaffe ich sogar dir zu unterstellen, dass du eigentlich ein gutes Grundanliegen hast. Da kommt Geduld ins Spiel. Mit dir als Mensch will ich einen Weg gehen, auch wenn er lang ist. Da kommt dieses Ertragen in Liebe, wo es heißt, hier, du bist mein Bruder im Herrn und ich will, dass du es bleibst. Ich will, dass du das bleibst, obwohl du anders wählst als ich, obwohl du die Welt politisch anders siehst als ich. Und ich brauche deine Hilfe, dass wir das miteinander bleiben. Und vielleicht gibt es einen Moment, eine Situation, in der ich mich einen Schritt nach hinten und ein bisschen zurück bewege und ein Stück Abstand brauche, aber ich will wieder zu dir zurückfinden. Das macht Mühe. Ich weiß das, ich merke das. Es macht Mühe, es kostet Kraft, aber es ist Mühe und Kraft, die es wert ist, denn wir gehören zusammen, weil Jesus uns verbunden hat. Und das, was wir haben, das lässt sich nicht teilen. So beschreibt Paulus das. Ihr seid ein Leib und ein Geist lebt in euch. So ist es auch eine Hoffnung, zu der Gott euch berufen hat. Es gibt nur den einen Herrn, den einen Glauben und die eine Taufe. Und ebenso gibt es nur den einen Gott, den Vater von uns allen. Er regiert über alle, wirkt durch alle und erfüllt alle. Paulus haut hier nochmal alles raus in einer fein säuberlichen Liste, was Menschen verbindet, die gemeinsam zu Jesus gehören. Ein Leib, ihr seid gemeinsam Teil von Gottes weltweiter Familie. Ein Geist, Gottes guter, heiliger Geist, er wirkt in euch. Es ist eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Es ist ein Herr, ein Jesus, den es nur einmal gibt. Es ist ein Glaube, nämlich an seinen stellvertretenden Tod am Kreuz und seine Auferstehung, die Menschen Ewigkeitshoffnung, ewiges Leben schenken, die ihm vertrauen. Es ist eine Taufe. Wurscht egal, ob dreimal Wasser über den Kopf oder einmal ordentlich untergetaucht und nass gemacht. Es ist immer die Taufe auf den guten, dreieinigen Gott. Und es ist dieser eine Vater, der über alle regiert, der durch alle wirkt und alle erfüllt. Das ist der Kern. Das ist das, was verbindet. Nochmal, um das hier für alle Mathe-Freunde hier nochmal auf den Punkt zu kriegen. Eins kann man nicht teilen. Diese Eins lässt sich nicht teilen. Nicht durch zwei, drei, vier oder sonst was. Diese Eins lässt sich nicht teilen. Das ergibt, so sagt Paulus, es gibt einen Fehler, es ist nicht möglich. Es verbindet euch im Kern, das macht euch zu Gemeinde. Und damit kommst du vielleicht auch schon an den ersten Punkt, wo es vielleicht konkret und hilfreich werden kann. Beim Männertag in Liebenzell, da war der Uwe Heimowski, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat früher bei der Evangelischen Allianz gearbeitet, der war jahrelang als Vertreter der Evangelischen Allianz in Berlin, hat Politiker begleitet, man könnte sagen, ist er ein christlicher Lobbyist, er ist auf jeden Fall für Leute da und es ist klar, wer er ist, wofür er steht, was Glaube für ihn bedeutet. Und beim Männertag in Liebenzell hat er das formuliert, bei vielen Streitigkeiten, hier lässt sich diese Frage stellen, geht es um eine Bekenntnisfrage oder geht es um eine Nebensache? Geht es um eine Bekenntnisfrage, also das, was Paulus hier so ellenbreit hier darstellt, geht es um das, was uns im Kern als Christen verbindet oder ist es, so sagt er dann schon auch mutig, geht es um eine Nebensache? Sein Beispiel in dieser Zeit, was Sie als evangelische Allianz erlebt haben. war während Corona das Thema Impfen. Er sagt, ich war an einem Tag, an einem Sonntag bei zwei Veranstaltungen. Und am Morgen sagen sie zu ihm, hier bei den christlichen Medizinstudenten, ihr von der Evangelischen Allianz, sagt doch mal endlich was zum Impfen. Und abends ist er bei einer anderen Veranstaltung, ganz anderer Laden, genau die gleiche Aufforderung, sagt als Evangelische Allianz endlich mal was zum Impfen. Und die eine mit der Absicht sagt den Leuten endlich, dass es gut ist und richtig ist, vielleicht gerade als Christ richtig ist, sich impfen zu lassen. Und abends gleiche Aufforderung, aber mit der Intention in eine ganz andere Richtung, nämlich lasst es. Sagt als Evangelische Allianz, lasst es. Und sie haben ein Statement veröffentlicht, eine Veröffentlichung zu dem, wie sie als Evangelische Allianz stehen. Und sie sagen, hey, das ist diese Frage, geht es bei dieser ganzen Corona-Geschichte um eine Bekenntnisfrage oder um eine Nebensache? Und ihre deutliche Aussage war, es ist keine Bekenntnisfrage, es ist eine Nebensache. Und er sagt, weißt du, wir haben Feuer von beiden Seiten bekommen. Da versuchst du eine Brücke zu bauen und von beiden Seiten wird sie angezündet. Aber das ist der Punkt. Geht es um das, worüber wir streiten, um eine Nebensache oder um eine Bekenntnisfrage? Und einer, der das noch viel geschickter, noch einen Schritt besser auf den Punkt bringt, heißt Gavin Ortlund. Und der hat was unter dem Titel Theologische Triage formuliert. Puh, gute Nacht hier am frühen Morgen. Die von euch medizinisch irgendwie unterwegs sind, Personal hier aus dem medizinischen Bereich, können mit diesem Begriff Triage was anfangen. Da geht es, so hoffe ich, ich erkläre es richtig, um ein Konzept, um zu priorisieren, welche Leute muss man zuerst behandeln. Also in einer riesigen Unfallsituation mit mordsviele Verletzte wird unterschieden, boah, wer ist so heftig verletzt, dass man ihn gleich behandeln muss. Wer hat einfach hier eine Platzwunde am Helm und kann sich halt selber hier den Kühlbeutel draufhalten. Also dieses Abwägen, wo müssen wir jetzt als erstes handeln und was kann später kommen. So eine Zerlegen von, wen müssen wir jetzt als erstes behandeln. Das Gleiche kann da passieren, wenn du in die Notaufnahme gehst, ja, und wenn die merken, oder ein Ambulanz hier, so nach dem Motto, wenn die merken, das wirkt hart kritisch, kommst du unter Umständen zügiger dran oder es geht dir wie mir, ich muss halt in die Ambulanz, weil mein Hausarzt und Arzt lief alles nichts an dem Tag. Ich bin dahin, es war nicht sonderlich wild, ich bin aber trotzdem bewusst dorthin. Die haben halt gesagt, du, wart halt eine Weile. Ja? Weil ich in dieser Rangordnung von Triage, das war jetzt keine richtige, aber halt von der Notwendigkeit jetzt nicht prioritär war. Und wenn es jetzt darum geht, was ist theologische Triage, ist das der Punkt, dass es eine Unterscheidung gibt in Themen in drei Ordnungen. Das erste, das hatten wir gerade schon, es gibt Fragen, die haben mit erster Ordnung zu tun. Das sind die Dinge, die zentral und unverzichtbar sind fürs Evangelium und für unseren Glauben. Eben das, worüber Paulus in den Verse 4 bis 6 so dick und deutlich spricht. Ein Jesus, ein Gott und Vater, ein Heiliger Geist, eine Taufe auf den dreieinigen Gott und so weiter. Dinge, ohne die christlicher Glaube überhaupt keinen Sinn macht. 10 Gebote gehören da mit hinein. Es gibt Dinge, die hängen an Bekenntnisfragen. Und an denen musst du irgendwie einig sein, um sinnvoll Christ sein zu können. Die zweite Geschichte, das sind Fragen, da geht es um, das ist kein gutes deutsches Wort, aber ich habe kein besseres gehabt, um ganz gemeindliche Fragen. Also Fragen, wo Christen in der Evangelischen Allianz in Böblingen oder weltweit super zu unterschiedlichen Meinungen kommen, aber zumindest als eine Gemeinde eine klare Linie brauchen. Taufverständnis, welchen Platz haben beispielsweise Geistesgaben, wie stellen wir uns als Gemeinde zu so Fragen wie Ehe für alle. Da musst du zumindest als Gemeinde eine deutlich klare Linie kriegen bei vielen Fragen. Und das Dritte, das ist das, was hier bei Heimowski so Nebensachen sind Gewissensfragen. Da gibt es Themen, über die du schon herzhaft diskutieren und streiten kannst, aber wo am Ende des Tages das kein Grund sein kann, dass sich Gemeinde auseinander differenziert. Wie stehst du als Christ zu Homöopathie? Dürfen deine Kinder Harry Potter lesen? Und da gibt es super unterschiedliche Ansichten. Sollen wir Reiche besteuern? Wenn ja, wie viel? Ist es sinnvoll, klimabedingt Holzöfen zu verbieten? Ja, und so. Ja, spür schon ein bisschen. Jetzt kann es warm werden im Raum. Ja. Elektroautos, Pflicht oder sonst was. Das sind Themen, darüber kann man herzhaft und deutlich diskutieren. Und ich habe schon auch eine Ahnung, wer bei welchem Thema hier besonders gut dabei ist und auf Touren kommt und PS hier emotional auf die Straße kriegt. Das sind Dinge, über die kannst du streiten. Aber am Ende des Tages sind es Gewissensfragen, die nicht entscheiden, ob wir als Gemeinde zusammengehören oder nicht. Am Anfang habe ich dir von diesen zwei amerikanischen Autoren mit ihrem roten Büchle diese Frage hier drauf gesetzt auf die PowerPoint: Warum werden wir bei politischen Differenzen skeptisch oder wütend über andere Gemeindemitglieder? Ist immer ganz geschickt, wenn man die Frage, die man stellt, auch irgendwie versucht zu beantworten. Hier könnte eine Antwort drauf sein, dass du sagst: Das, worüber wir hier streiten, kommt irgendwie rüber, als wäre es eine Bekenntnisfrage oder eine ganz gemeindliche Frage. Und dabei ist aber eigentlich etwas, worüber du guten Gewissens unterschiedlich denken kannst. Man verwechselt unter Umständen die Ebenen. Wir machen eine politische Gewissensfrage zu einer Bekenntnisfrage. Und mir ist klar, dass das immer wieder spannend ist. Was gehört jetzt in welche Kategorie? Ja, das ist so ein Sortiersystem. Und je nachdem, hier bei diesen ganz gemeindlichen Fragen in der Mitte gibt es Dinge, da gibt es manche meiner Freunde und Geschwister in der Evangelischen Allianz Böblingen, die würden manche, wie ich finde, ganz Gemeindefrage rüber in eine Bekenntnisfrage umwandeln und sagen: Auf jeden Fall, ohne das kannst du nicht sinnvoll Christ sein. Und natürlich sucht man manchmal. Und es ist nicht immer eindeutig. Und doch fand ich, das ist eine riesige Hilfe, um ein Gespür dafür zu kriegen, ist das, was uns gerade an uns zerrt, als Brüder, als Geschwister. Wo ist das zu Hause? Wenn man es nochmal ganz versucht, halbwegs nüchtern zu betrachten, nachdem die Emotionen schon mal an der Decke waren. Wo sind wir da damit eigentlich ernsthaft und ehrlich zu Hause? Weil am Ende des Tages bleibt genau das, was wir hatten. Wir gehören zusammen. Wir gehören zusammen, weil Gott uns verbunden hat. Das ist eine Vorgabe, nicht das Produkt. Wir gehören zusammen. Vielleicht braucht es diese Mühe, hier zu gucken, auf welcher Ebene, in welchem dieser drei Kästen und Bereichen sind wir da, wo wir jetzt drüber streiten, gerade zu Hause. Ist eine Gewissensfrage? Ist was, das wir zumindest als ganze Gemeinde geklärt haben müssen? Und GLT, du hast jetzt eine Aufgabe hier, das zu regeln. Oder sind wir an einem Punkt, wo wir eine Bekenntnisfrage uns streiten? Und vielleicht, das ist das Dritte, was wir eben auch hatten, vielleicht sind es diese Punkte, wo du merkst, es braucht diese Demut. Dieses: Ich habe eine ganz konkrete, begründete Überzeugung. Und die ist super anders als die deine. Aber du bist mein, wie die alte Geschwister sagen, mein Bruder im Herrn. Und ich will, dass du es bleibst. Weil du bist mir am Ende des Tages wichtiger, als dass ich diesen Konflikt gewinne. Weil wir gehören zusammen. Wir waren und wir bleiben eins, weil du uns verbunden hast. So lade ich dich ein, wenn du möchtest, im Gebet Jesus das zu sagen, was dich aus dem Gehörten beschäftigt. Wo du dich ärgerst, wo du dich an mir ärgerst, wo du dich herausgefordert siehst. Oder um ein Gespür, ob das, was dich gerade so bewegt, dieses Thema, wo das zu Hause ist, in welche Kiste das seinen richtigen, guten Platz findet. Ich lade dich ein, ins Gebet zu gehen, in der Stille, und ich bete zum Schluss mit uns. Jesus, was für ein Geschenk ist es, dass du uns machst, dass Einheit, diese Zusammengehörigkeit durch dich, durch den Vater, durch den Heiligen Geist, dass das Vorgabe ist. Dass das ein Geschenk ist, das du uns gegeben hast, das längst da ist und du uns verbunden hast. Und du siehst diese Fragen, sei es politisch, sei es persönlich, sei es Unterschiede in dem, wie wir einfach hier Dinge bemessen, die Welt sehen, was uns persönlich wichtig ist, was es auch immer ist, was dafür zerrt und was dafür sorgt, dass Dinge an uns zerren, dass Unterschiede da sind. Bitte ich dich um das, dass du uns in der Einheit bewahrst, dass du dieses Verständnis gibst, was ist jetzt dran, worüber streiten wir eigentlich, und dass du dieses Wunder gibst, dass wir uns in Demut und in Geduld an dir und aneinander festhalten. Und du weißt, wie herausfordernd das ist. Und diese Worte, diese Verse aus Epheser 4 sind schnell gelesen und doch ist manchmal die Lebensaufgabe, das zu schaffen. Und wir kommen als Leute, die dich brauchen, Jesus. Die vielleicht immer wieder neu Vergebung brauchen, wo diese Liebe fehlt, wo der Konflikt hochgekocht ist, wo Worte hier, wo ein Satz den anderen hier gegeben hat, wo was zerbrochen ist. Kommen vor dich und halten dir Situationen zwischen Geschwistern hin, Glaubensgeschwistern, und bitten dich um das Wunder, dass diese Einheit, die du gibst, dass die wieder sichtbar wird und Annäherung passiert. Du weißt um Verletzungen, die da sind, klar ausgesprochen oder nur persönlich empfunden und nie verbalisiert. Und wir kommen zu dir und halten es dir hin und bitten dich, dass diese Wahrheit Wirklichkeit ist, sichtbar wird, du uns beieinander hältst als Gemeinde und dass auch trotz unterschiedlichen politischen Ansichten so bleibt, in einem Land, das gerade dich braucht, je mehr hier man sieht, was die Gesamtsituation ist. So bitten wir dich darum, dass wir das erleben. Und daran festhalten, dass du uns verbunden hast. Amen.